Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Ein neues Polyverse, neues aus dem Polyverse. Wir wollen euch ein bisschen erzählen, was uns die letzten Tage so bewegt hat, was los war in unserer Filterbubble. Und bei mir ist natürlich wie immer die Lara. Hallo.
Hallo.
Ja, und ich bin der Andreas. Zurück aus dem Urlaub. Was war los? Star Trek Discovery war los. Die lang erwartete neue Serie aus dem Star Trek-Universum hat Einzug gefunden in die Streaming-Dienste dieser Welt, beziehungsweise auf Netflix genau. In den USA läuft es auf CBS, beziehungsweise auf dem Streaming-Service von CBS. Lara, wir haben sie beide gesehen. Sind ja nur die ersten beiden Folgen. Die Serie erscheint jetzt bei Netflix. Jede Woche kommt eine neue Folge. Die ersten beiden Folgen haben wir gesehen. Lara, um was geht's?
Ja, also die spielt ja auf jeden Fall vor der früheren Serie. Also es ist wieder so eine Art Prequel-Serie. Es wird nicht weitererzählt, sondern es wird wieder eine Zeitspanne erzählt. In dieser Zeitspanne ist es so, dass die Klingonen wieder so ein bisschen zurückgeholt werden als die große Bedrohung. Und wir in den ersten beiden Folgen geht es um ein Raumschiff, das nicht irgendeine Art von Enterprise ist. Das ist einfach ein Föderationsschiff, das in den äußersten Gebieten des Föderationsraumes versucht zu helfen, wo es nötig ist, aber gemäß des Protokolls nur so weit einzugreifen, dass es halt hilft, aber sonst sich zurückzuziehen. Und da finden sie ein seltsames Objekt, das irgendwo am Rande eines komischen Nebels ist. Und die First Officer auf dem Schiff, Michael Burnham heißt die, soll dann, weil sie nicht mit einem Shuttle hinfliegen können und so weiter, mit so einem Jetpack hinfliegen. Und da, als sie darauf landet, taucht plötzlich ein Klingonenkrieger auf und greift sie an. Sie kann sich wehren und dann stellt sich heraus, da ist ein riesengroßes, sehr altes Klingonenraumschiff unsichtbar gewesen. Und das hat sich dann plötzlich enttarnt und dann steht halt die Konfrontation bevor. Sollte man da jetzt eingreifen oder nicht? Und sie, aufgrund ihrer vulkanischen Erziehung, obwohl sie selber ein Mensch ist, versucht dann ihre Chefin zu überzeugen. Und die will das Raumschiff anzugreifen. Die möchte natürlich den diplomatischen Weg gehen und dann eskaliert das Ganze. So ungefähr möchte ich das jetzt mal zusammenführen. Noch eine Seite zu dem Klingonen. Das Klingonenschiff ist nicht nur einfach irgendein Klingonenschiff von irgendeinem Typen, sondern es ist so ein religiöser Fanatiker, der Captain ist, der so eine Gruppe an Ausgestoßenen anführt und eine Prophezeiung irgendwie erfüllen will, um dadurch will die klingonischen Stämme vereinen, um die Menschen anzugreifen und ihren rechtmäßigen Platz zurückzuerobern. Das ist so der Konflikt, der sich in den ersten zwei Folgen umspannt, ohne jetzt irgendwie inhaltlich was zu spoilern.
Die Darsteller kennt man ja ein paar. Also der Captain wird gespielt von Michelle Yeoh. Und die weibliche Hauptrolle, das Michael Burnham.
Komischer Name für eine Frau, habe ich mir gedacht, ne?
Ja, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwie noch einen Hintergrund. Wird gespielt, und jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Soniqua. Ja.
Soniqua Martin Green, die man ja aus Walking Dead kennt und die hat jetzt wieder Zeit für eine neue Serie, sagen wir mal so.
Ach Mann.
Wie taugen die was, deiner Meinung nach? Sind ja jetzt gleich zwei weibliche Hauptrollen,
ja.
Also die da auch prominenter durchs Bild laufen.
Ja.
Das ist ja immer so die Frage, die Charaktere. Mhm. Oft ist es ja so, dass klar, interessanter Hintergrund, aber dass die Crew war ja immer so das Zentrum
meiner
Star Treks.
Ja, also Films. Ich finde, dass die beiden auf jeden Fall charismatisch sind. Ich mag halt Michelle Yeoh sowieso sehr gerne und mochte Soniqua auch bei The Walking Dead sehr gerne. Also die beiden haben schon mal sage ich mal, einen leichten Bonus natürlich, aber auch die Rollen, die sie verkörpern, sind gar nicht so uninteressant, denn durch dieses, naja, ich meine, natürlich ist es so ein bisschen der alte Rückgriff auf Spock, ne? Der ja auch halb Mensch, halb Vulkanier ist und da Konflikte hat und so weiter, und das versuchen sie jetzt gerade mit Michael Burnham wieder so ein bisschen anzureichern. Die hat natürlich noch eine besondere Vergangenheit, also ein Grund, warum die bei den Vulkaniern mehr oder weniger aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite hast du die, sag ich mal, alteingesessene Captain-Frau. Wie heißt sie denn eigentlich in der Serie? Ich habe das schon wieder vergessen. Die hat doch auch so ein, Captain Georgiou oder so ähnlich.
Ja,
ne?
Die hat so ein Philippa Georgiou.
Ah, genau. Also Georgiou, ich wusste nicht mehr, die hatte irgendwie genau so ein Georgiou. Die ist eine alteingesessene Captain-Frau, die auch schon einige Kämpfe und Kriege anscheinend miterlebt hat und dementsprechend so ein bisschen auch eher, ja, sie ist erfahren und deswegen eben nicht versucht sie diese Hitzköpfigkeit, die Michael manchmal mitbringt, obwohl es keine echte Hitzköpfigkeit ist, denn sie ist ja durch dieses vulkanische Denken so auf Logik getrimmt und so, aber sie kann natürlich die Entscheidung oder die Vorschläge, die Michael ihr bringt, nicht immer einfach so umsetzen. Das ist eigentlich ein Vertrauensverhältnis da, aber das wird dann halt auch schwer auf die Probe gestellt in den zwei Folgen, finde ich. Und das ist alles sehr glaubhaft. Was ich noch ein bisschen schwach fand, war der Rest der Crew. Du hast noch eigentlich nur eine andere Person, die noch ein bisschen mehr eingebunden wird. Das ist ein Alien, hieß der
Saru,
genau, gespielt von Doug Jones. Der, das ist ganz interessant, der erzählt dann so bekommt man mit, was es mit seiner Rasse auf sich hat und warum er halt so ein bisschen ängstlich ist. Das finde ich auch ganz gut, aber es ist trotzdem, fand ich, so ein bisschen nervig. Ich fand es eigentlich am Anfang ganz nett, wie Michael und Saru sich so ein bisschen so witty banter-mäßig, also so ein bisschen gekabbelt haben, wenn's so
konkurriert haben.
Ja, aber halt so auf
die Gunst des Captains.
Genau, aber auf positive Art und Weise. Da ist kein Neid oder so da, sondern es war halt der Vorsichtige und sie eher die Vorstößige, sag ich mal. Aber das hat für mich alles sehr gut funktioniert. Was für mich nicht so gut funktioniert hat, waren die Klingonen. Und das hat gar nichts mit ihrem Make-up zu tun. Da bin ich einer der wenigen, die mich darf. Das ist mir völlig wurscht, weil das, das sind halt irgendwelche. Also Klingonen sahen für mich noch nie besonders furchteinflößend aus oder irgendwie sonst was. Und ist schon okay von meiner Seite aus, aber ich fand halt erstens fand ich den Antagonisten so ein bisschen sehr eindimensional. Und dann fand ich halt auch, dass es sehr zäh war, wie sie sich unterhalten haben. Also es ist interessant, dass sie sich so entschieden haben, dass die ganz viel klingonisch auch miteinander reden und das nur mit Untertiteln ist, aber das ist so zäh, wie die das sprechen. Das mag vielleicht richtig, also das mag in dem Universum Sinn ergeben, aber es ist für mich sehr anstrengend, dem zu folgen, weil es so lang dauert immer mit den Untertiteln.
Ja, das stimmt auch. Ich meine, Fun Fact nebenbei, man kann die ganze Serie mit klingonischen Untertiteln gucken, übrigens bei Netflix. Aber da hätte ich auch besser gefunden, dass es so gemacht hätten wie damals bei Jagd auf Roter Oktober. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Da haben die ja auch zuerst alle Russisch gesprochen und dann ist die Kamera einfach so auf den Mund zugefahren von dem einen Darsteller und als er dann auf der Nahaufnahme war, ist er dann wieder zurückgefahren und die haben dann auf einmal Englisch gesprochen. Sodass schon klar war, das sind Russen, die werden auch weiter Russisch sprechen, aber jetzt für uns Zuschauer wird es halt einfacher gemacht. Also das stimmt schon, das fand ich auch ein bisschen nervig. Also was ich so ein bisschen bei diesen ersten beiden Folgen doof fand, da ist nicht viel passiert, fand ich. Also man muss es vielleicht auch so sehen, das wirkt nicht wie zwei Folgen eigentlich, sondern es wirkt wie ein Pilotfilm, den man irgendwann in der Mitte unterbrochen hat und dann in zwei Folgen ausstrahlt.
Ja.
Also ich habe keine Ahnung, warum sie dann gesagt haben, wir machen einen Pilotfilm, weil es ist halt wirklich nur ein ein Intro für die ganze Sache, weil es geht ja eigentlich erst in der nächsten Folge so richtig los, weil dann kommt sie ja, das kann man glaube ich schon erzählen, weil Netflix hat inzwischen auch so einen kleinen Trailer veröffentlicht, so als Vorgeschmack auf
Auf
das, was in
Facebook, ja.
der, ja, was da passieren wird und so. Da kommt sie ja erst auf die Discovery und da ist der neue Captain Jason Isaacs, den man ja auch zuletzt aus COA zum Beispiel oder aus, na, wie hieß der letzte Film da mit dem
Wellness.
A Cure for Wellness, wo der da mitgespielt hat? Da bin ich auch mal gespannt, wie er ist. Er spielt ja sonst immer den Bösen und da ist er ja eher was Gutes.
Na,
Aber
das wird sich ja
dann
noch
war es.
zeigen.
Ja, das wird sich noch zeigen. Und was halt auffällt und wo es so in die Richtung gehen wird, ist weg von dem bisschen philosophischen, was manchmal in Star Trek drin war, oder ruhigen Folgen, sondern voll rein in die Military SF. Krieg, 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 was ja passt zu der Zeit, ja, wo das spielt, also ungefähr 10, 15 Jahre, glaube ich, vor der Original Series, also
Ja.
mit Spock und Kirk, aber nicht in der gleichen Zeitlinie wie die Filme jetzt mit Chris Pine und so weiter. Das ist ja auch so ein Hin und Her, in welcher Zeitlinie spielt jetzt
Ja,
Discovery,
aber
was man so nicht sagen kann, was man nicht
aber
weiß.
Stichpunkt Film ist auf jeden Fall schon gut, dass du es erwähnst, denn es ist nicht nur so, dass es nicht mehr so philosophisch ist, sondern der ganze, so wie man, im Englischen sagt man Look and Feel, ich würde sagen, die Ästhetik und der Kern des Ganzen erinnert schon sehr stark an die Abrams-Filme. Also,
Ja, ich denke mal, das kommt auch durch den Showrunner, der jetzt da ist, Alex Kurtzman, der ja mit Michael Bay und so weiter zusammengearbeitet, aber auch mit J.J. Abrams. Der hat unter anderem Drehbuch zu Mission Impossible 3, das ist ja der erste Film von J.J. Abrams, geschrieben, war dann auch Produzent auch von den Star Trek-Filmen, also von den aktuellen. Da merkt man schon, wo es herkommt. Und da ist so ein Punkt gerade, wo man vielleicht so ein bisschen auf den Hintergrund von der ganzen Produktion vielleicht mal, weil ich glaube, es hätte ganz anders aussehen können als das, was wir jetzt da
Ja,
haben,
ne.
weil ursprünglich war ja ein ganz anderer Showrunner vorgesehen, das war Brian Fuller, der aus einer, ich sag mal, aus einer ganz anderen Ecke kommt. Der hat auch Star Trek ein paar Folgen geschrieben, Heroes und so weiter, ja. Aber der hat ja vor allem, macht der jetzt American Gods. Und das war so der offizielle Grund, warum er ausgestiegen ist. Auf der anderen Seite hört man halt, dass er das ganz anders gepitcht hat. Also momentan sieht es ja so aus, als ist Star Trek Discovery eine normale Serie, wie man es so kennt, so mit einer Storylinie und so weiter. Offensichtlich wollte er aber so eine Serie im Stil von American Horror Show haben. Ja, also dass dann einzelne.
Meinst du American Horror Story?
Horror
Ich
Story,
war
ja,
nämlich gerade, was
Entschuldigung.
ist denn
Ja,
American
ich bin,
Horror Show?
ja, ah, Horror Show, Horror Story, egal.
Ja,
Auf jeden
ja,
Fall
ja.
American Horror Story, dass eine Staffel quasi auch mehrere Zeitlinien oder auch wie Black Mirror, dass das eigene Folgen werden, was natürlich, was das Budget anbetroffen hätte, wahnsinnig explodiert wäre. Sie hätten ja für jede Folge quasi ein neues Art Design und so alles entwerfen müssen. Produktionsdesign und das Ganze. Da kann ich das schon verstehen, aber was halt jetzt auffällt, es ist eine sehr, was nichts Schlechtes heißen soll, aber eine sehr glatt gebügelte Serie, finde ich.
Ja, auf jeden
Oder?
Fall. Ja, definitiv. Also zum einen ist es inhaltlich bisher wirklich, wie du schon gesagt hast, also da ist jetzt nicht weder Tiefgang noch sonst irgendwas. Es ist halt, ne, die kommen dahin, die entdecken das, dann kommt gibt es die Konfrontation und dann ist es vorbei. Das ist jetzt nicht der große Space-Wurf, sage ich mal.
Discovery
Naja, gut,
Dingsbums.
das ist natürlich jetzt auch das, wie gesagt, du hast schon gesagt, der Pilot soll ja erstmal dazu führen. Und warum die das jetzt geteilt haben, das ist halt wahrscheinlich Netflix auch ein bisschen schuld daran. Die haben ja bei Castlevania, haben sie ja eigentlich auch den Pilotfilm in 4 Folgen aufgeteilt. Also, oder 5. Also, die mögen halt sowas, wenn es eine Serie ist, soll es eine Serie sein. Wahrscheinlich hat das damit was zu tun. Ja, das Ding ist halt schon, dass ich das schade finde, weil ich gerne mal wieder eine Serie gesehen hätte, die sich eben nicht auf Military und Konflikte mit Waffengewalt und so weiter irgendwie runterbricht. Weil ich meine, du hast halt parallel dazu auch The Expanse, wo genau das eigentlich auch thematisiert wird, nur ohne größere Aliens. Aber ich meine, der Kern ist derselbe, finde ich. Und dann hast du halt auch gleichzeitig noch, klar, es heißt immer, Star Trek war immer der Spiegel der Gesellschaft und der politischen Weltlage dieser Zeit. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann ist es natürlich, was den Antagonisten angeht, schon sehr, sehr stark auf, ja, ich sag mal, religiöse Fanatiker, ne, das ist, da bin ich mir sicher, dass es auf den radikalen Islam anspielt. Und das finde ich halt, das finde ich so vergeben, so eine vertane Chance. Dazu brauche ich kein Star Trek, um das anzuschauen. Wichtig, also interessanter wäre für mich gewesen, statt den Dominion-Kriegen und jetzt einen Konflikt damit mit den Klingonen heraufzubeschwören, einfach mal was Neues, Zukunftsweisendes zu haben. Und nicht das, was halt 10 andere auch machen.
Ja, also momentan ist halt mit Expanse, die viel kleiner ist und auch viel weniger Beachtung findet, leider, ist halt auch eine Serie da, die diese Mischung zwischen Military SF und, weil das ja auch drin ist, ja.
Ein bisschen, ja.
Und diesem Hard SF, ja, besser macht als jetzt Star Trek Discovery.
Ja.
Aber man muss immer dazu sagen, wir haben jetzt erstmal den Pilotfilm, ich nenne es jetzt einfach mal Pilotfilm, gesehen. Das kann sich alles noch ändern. Das kann gut sein, dass der Trailer, den sie gezeigt haben, dass der einfach nur die Action dominiert. Man muss natürlich auch sagen, die Filme, die ja von den Fans immer so niedergemacht werden, die waren erfolgreich.
Ja, und daran
knüpfen daran die muss man sich halt messen.
Wollen die sich also halt bestimmt auch, wollen die anknüpfen und versuchen halt nicht die alteingesessenen Star Trek-Fans zu holen, sondern die wollen wahrscheinlich die neuen Fans, Action-Fans abholen. Was ich auch interessant finde, wir haben ja jetzt noch einen dritten Parallelkandidaten quasi, der ja auch auf Netflix läuft, nämlich The Orville. Da habe ich leider, also ich habe noch nichts gesehen, weil ich Seth MacFarlane nicht lustig...
Läuft die Orville schon im Deutschen?
Das weiß ich nicht, ob das schon raus ist, aber es ist zumindest, also es ist schon, man kann theoretisch Folgen gucken. Ich kann dir nicht genau sagen, wo. Ich habe auch noch keine geguckt. Wahrscheinlich ist es bei uns im deutschen Netflix noch nicht verfügbar. Aber ich habe
Wobei The Orville ist halt eine Parodie.
Nee, das ist es genau. Das habe ich gehört, dass es das nicht ist, sondern dass das zu 90% einfach das alte Star Trek ist und dann halt 10% Seth MacFarlane-Humor. Ich kann es, wie gesagt, nicht selber beurteilen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Aber ich habe von mehreren Leuten jetzt gehört, dass es eigentlich das klassische Star Wars Next Generation sein soll. Was mich halt extrem wundert. Weil warum wird das denn jetzt auch noch, also die müssen es ja auch strategisch irgendwie, sich muss es denen noch auf dem Plan gestanden haben. Wir haben The Expanse, wir haben das, wir haben Orville und Discovery, alles drei, das beißt sich ja irgendwie. Also bin ich mal gespannt, wie sich das dann so ein bisschen in den Zuschauerzahlen dann auch niederschlagen wird.
Man muss halt auch noch da dazu sagen, die Serie, also Star Trek Discovery, hat ja eine schwierige Produktionsgeschichte, der Showrunner ist abgesprungen und so weiter. Und dann muss man auch dazu sagen, in den USA, normalerweise wurden die beiden ersten Folgen jetzt auf CBS im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Und jetzt wandert die Serie komplett zu CBS All Access oder so, also dem Streaming-Dienst von CBS. Und das wird von einigen schon so als Zeichen gedeutet, man traut der Serie gar nicht so viel zu. Also, dass man sie gar nicht groß in diese Schlacht der Quoten da reinstecken will, weil man ahnt, das wird nichts. Und angeblich ist Nicholas Meyer, Regisseur, den man unter anderem von Star Trek 2 kennt, der anscheinend, ich bin jetzt kein großer Trekkie, ja. Ich habe die Folgen alle gesehen, aber ich bin kein großer Trekkie, aber der ist anscheinend unter den Fans ganz beliebt und angeblich entwickelt der gerade eine weitere Star
Um
Trek-Serie,
Gottes Willen, noch mehr.
wo es jetzt irgendwie so aussieht, als wird diese Star Trek Discovery so ähnlich, so, ich sag mal so wie Rogue One, ja,
Ja.
also so ein Spin-off, der irgendwie so da nichts Halbes und nichts Ganzes vielleicht ist, wo die Produzenten irgendwie schon so die oder die das Studio oder die Fernsehsender schon irgendwie den Mut verloren haben. Das
Ja.
wird jetzt rausgeworfen.
Ja, Kann man auch
Ob
anders
das,
deuten. Könnte man auch
ja,
deuten, dass
das.
sie sehr zukunftsweisend denken und sagen, ja, die Leute gucken eh nur noch Streamingdienste. Wir wenden uns
Kann
von.
man
Also
sagen.
das weiß ich, da kenne
Ja,
ich
ja.
auch den Markt in Amerika
Nee.
nicht gut genug. Ist schwierig, aber klar, also man kann es so und so deuten. Wenn jetzt dieser Typ noch eine Star Trek-Serie parallel entwickelt, dann frage ich mich halt schon, was das soll. Also, weil das Budget für die Serie ist ja jetzt nicht gerade klein gewesen. Das sieht man ja in dem Auftakt schon. Also die Effekte sehen alle gut aus, also sehr gut. Also die können sich da auf Film-Niveau schon messen. Es passiert halt nicht so viel wie in den Filmen, aber trotzdem brauchen die sich da nicht zu verstecken. Und das ist würde mich halt wundern, wenn die so viel Geld da reinhauen und dann sagen, nee, wir schieben es von Anfang an weg. Was mich jetzt ich meine, wir werden wahrscheinlich am Ende, wenn die Staffel komplett ist, nochmal drüber reden. Aber mich würde mal interessieren, was deiner Meinung nach die Serie machen müsste, damit es nicht so ein ähnliches, ja, Dasein oder Schicksal erleidet wie die letzte Serie, nämlich Star Trek Enterprise, dieses letzte Prequel, was ja auch
Naja.
10 Jahre vor Kirk gespielt hat. Und das hat zwar knapp 100 Folgen bekommen, aber das hat's ja nie wirklich geschafft.
Die haben sie irgendwie so ständig so am Tropf. Die Serie ging ständig so am Tropf. Man wusste nie genau, wie lange, wann sie jetzt da jetzt aufhören oder so.
Und die hatte für
Nee.
meiner Meinung nach auch vom Budget her, war die deutlich trashiger, was die Ausstattung angeht, meiner Meinung
Ja,
nach.
also die hat ja auch deutlich auch früher gespielt und so. Ja, was kann die anders machen? Es ist schwierig. Ich muss ja also wenn es nach mir geht, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin kein großer Trekkie. Und ich kann diese TNG, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann auch Voyager nicht mehr sehen. Das ist mir alles so politisch korrekt, alles so lieb. Und das ist mir. War nie ein Trekkie und auch sehr bieder von der Inszenierung alles. Wenn du die Filme gesehen hast, also jetzt mit der Next Generation Crew, boah, das waren halt langgezogene Fernsehfolgen. Und als dann J.J. Abrams Star Trek gemacht hat, mit Chris Pine und so weiter, den fand ich gut. Ich fand auch Into Darkness gut, auch wenn es da ein paar Fehler gab, den ich richtig schlecht fand, war der letzten. Ja, der letzte Star Trek, den fand ich grottig. Das war auch.
Den
Also,
hat ja auch Abrams nicht mehr gemacht, sondern
ja,
der
den hat
Fast and
er.
the Furious Footy.
Ja. Und das war mir, da bin ich auch. Aber ich finde dass sie jetzt versuchen, das Ganze ein bisschen hochwertiger, ein bisschen moderner zu machen, ja, finde ich im Prinzip gut. Es ist halt wirklich schwierig zu sagen, was können sie machen, wenn sie jetzt nur diese Military-SF machen. Ja? Da kann man natürlich sagen, so eine richtige Military-SF, hochwertig produziert Fernsehserie, die gab es im Fernsehen noch nicht oder gab es schon lange nicht mehr. Ja? Wüsste jetzt auch nicht, was eine hochwertig produzierte mir
Ja.
einfällt. Ich muss nur dazu sagen, dann bin ich irgendwann raus, weil Military-SF. Das kann ich mir eigentlich nur angucken, wenn es irgendwie kritisch, ja, so betrachtet wird, das Ganze. Aber wenn das dann so ein Hurra-Patriotismus ist oder sowas, nee,
Aber das
danke.
glaube ich auch nicht. Ich glaube
Ja,
nicht, dass es das wird. Ich glaube nur, dass
man.
einfach die Gegenseite zu stereotyp bleiben wird. Ich meine,
Aber.
hat ja so ein, zwei Andeutungen unter den Klingonen festgestellt, dass die halt auch nicht alle dann einfach so damit einverstanden
Ja.
sind. Aber das war echt wenig und man weiß ja noch nicht, was damit gemacht wird. Aber also wenn man sich den Facebook-Teaser-Trailer da anguckt, dann der war schon sehr actionreich geschnitten auch. Und da sieht man auch, dass wohl die Konfrontation nochmal sehr persönlich auch sein wird, ganz klar. Also ich sag mal so, ich fand die zwei Folgen jetzt nicht scheiße. Sie haben mich genügend gut unterhalten, dass ich auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen weiter gucken werde. Aber es muss mehr kommen, um mich wirklich zu überzeugen.
Also es wird wahrscheinlich so darauf hinauslaufen, wie bei jeder Star Trek-Serie, es wird darauf hinauslaufen, wie ist die Crew, die sie nachher auf der Discovery trifft.
Ja.
Ja? Wie setzt sie sich zusammen? Werden das so Figuren sein, die man sich wie Spock immer mal wieder gern zurückerinnert?
Ja, oder Chekov und
Oder
Pille und wie sie
Sis
alle heißen.
ja, oder
Ja.
Sisko aus Deep Space Nine und so weiter. Werden das so Figuren sein oder wird es eher so Richtung Voyager gehen, wo du außer der, also ich muss sagen, außer der
Janeway.
Außer dem Captain weiß ich jetzt nicht mehr so, wer da alles so mitgespielt hat, ja. Und bei Enterprise, also bei der letzten, sowieso nicht, ja. Und also da wird es hinauf. Was ganz interessant ist, ob es da wieder so ein, diese Harry Mudd, den kennt man ja aus der Originalserie, unter anderem dieser zwielichtige Gauner, der wird ja, kommt ja auch in die Serie rein, gespielt von Rainn Wilson. Was auch interessant sein wird, das ist kein Spoiler, das passiert in den ersten paar Minuten, glaube ich. Es stellt sich heraus, dass Michael Burnham erzogen wurde von einem Vulkanier namens Sarek. Und Sarek ist der Papa von Spock. Ja, große Frage, das spielt jetzt nur so ein paar Jährchen vor der Original
Ja, man
Series.
weiß es halt nicht genau. Man weiß es ja nicht genau.
Ja, aber trotzdem, taucht irgendwann vielleicht Spock auf und so
Als
weiter
kleines
in.
Kind oder was?
Nee, klein kann der da nicht sein, der muss da schon erwachsen sein. Das sind ja keine 50 Jahre, die zwischen den.
Das weiß man ja nicht. Man weiß, es wird ja
Es hängt
nirgends.
von der Timeline ab.
Ja.
Es hängt von der Timeline ab. Wenn es jetzt nur von den Zeiten geht, glaube ich, sind da nur so 10, 15 Jahre
Gut,
dazwischen.
dann sage ich mal, ist er vielleicht ein junger Erwachsener, klar, aber vielleicht
Ja.
erfährt man dann, dass die beide zusammen aufgewachsen sind und wie Brüder
Ja.
und Schwester waren und so weiter.
Zum
Also,
Beispiel.
das
Sowas.
wäre
Also,
definitiv möglich, aber das fände ich schon wieder eine ziemlich blöde Sache, muss ich sagen. Lass doch
ja,
mal
aber.
einmal Dinge für sich selber stehen.
Ja, aber ohne Spock, Star Trek ohne Spock ist wie Star Wars ohne Yoda oder so. Also, ich bin mal
Naja.
gespannt. Also, was ich sagen will, ist, es wird wieder darauf hinauslaufen, ob du mit der Crew mitfieberst, ob da Figuren drin sind, die sich im Gedächtnis, die im Gedächtnis haften bleiben. Wenn das nicht passiert, wird es tatsächlich sowas sein, einfach nur so ein Appetithäppchen auf die Sachen, die da kommen werden.
Ja, also ich zumindest Michael, die Figur von Michael hat mich auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Jetzt weiß man natürlich noch nicht, wie die neue Crew auf der tatsächlichen Discovery sich dann geben wird. Fand ich auch interessanten Schachzug, das gar nicht mehr zu zeigen. Den neuen Captain eben auch aus den ersten zwei Folgen völlig rauszuhalten, sondern sich komplett auf eben sie und ihren zu dem Zeitpunkt befindlichen Captain Georgiou zu konzentrieren, fand ich interessant. Und deswegen bin ich gespannt, wie es dann weitergeht.
Sind wir alle.
Gut.
Jetzt krasser Themenwechsel. Weil Polyverse müssen wir ja mehrere Themen. Jetzt kommen wir wieder zu Spielen. Und zwar, wir kommen zum Deutschen Computerspielepreis. Der ist jetzt schon ein paar Monate her. Gab damals einen Skandal. Mimimi Productions, die den Preis für das beste Game Design bekommen hätten, für das Spiel Shadow Tactics, haben den Preis verweigert. Das Preisgeld geht inzwischen an den Publisher, Dedelic. Aber offensichtlich hat das die Macher des Deutschen Computerspielepreis, sprich BIU, sprich Game, diese beiden Branchenverbände, dazu bewegt, mal sich selbst zu hinterfragen, was man machen kann, damit sowas nicht passiert. Es gab ja so die Kritik von Mimimi, war ja unter. Das klingt ja blöd, die heißen Mimimi und üben Kritik, ja. War ja unter anderem, dass die Jurymitglieder nicht mit der, ich fasse jetzt mal zusammen, nicht mit dem nötigen Ernst bei der Sache sind, dass kaum Zeit da wäre, um über den Preis oder über die Preisvergabe zu diskutieren. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Das Geld, es sollen wieder so knapp eine halbe Million beim nächsten Preis vergeben werden. Aber viel wichtiger sind so die inhaltlichen Änderungen, die da stattfinden sollen. Und da muss man halt dazu sagen, wenn ich die jetzt so durchlese,
Ja.
die Änderungen, die da sind, dann frage ich mich halt, ja, also das erwarte ich eigentlich schon von vornherein.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wenn ihr das jetzt erst macht, nachdem wiederholt halt, es war ja nicht der erste Skandal um den
Der
DCP.
ist ja immer irgendwie in Gerede gewesen, ja.
Und wenn das jetzt erst passiert, dann frage ich mich halt auch, warum habt ihr das denn nicht von Anfang an so ein bisschen besser durchdacht oder euch von Jahr zu Jahr dahin entwickelt? Und jetzt wird halt großes Getöse drum gemacht, dass die Vorstandsmitglieder eben nicht mehr und Ministeriumsleute eben nicht mehr der Jury angehören, dass es jetzt eine längere Diskussionszeit gibt, also
Ja, also
mindestens.
jetzt nur, ich will jetzt gerade mal auf den Punkt Vorstandsmitglieder sowie Mitarbeiter der beteiligten Verbände. Ja, also ich meine, wie war das vorher? Hat Nintendo vorher für ein Nintendo-Spiel abgestimmt? Oder wie war das? Ja. Oder so Sachen wie, dass man jetzt ein Protokoll führt, wer jetzt da ist und wer nicht da ist.
Das ist doch
Ja, hallo?
albern. Also das lernst du bei jedem kleinen Scheißverein, dass man
Das
das
machst du in
macht.
der Schule,
Ja.
ja?
Also da
Also offensichtlich muss es
schon.
ja so gewesen sein, dass so vom Ministerium so ein paar einfach so mittendrin aufgestanden sind und mal rübergegangen sind in ihr Büro, ja, und dann irgendwann mal wiedergekommen sind.
Ja, und das zeigt
Und
halt tatsächlich auch, und dass die Kritik von den Shadow Tactics Leuten eben berechtigt ist, dass sie das nicht ernst nehmen. Weil wenn die das ernst nehmen, dann würden die nicht einfach mitten in der Sitzung aufstehen und in ihrem eigenen Büro was ganz anderes machen. Ich meine, es kann immer irgendein Notfall politisch sein. Auf der anderen Seite, mal ganz im Ernst, welche Notfälle kann es beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gegeben haben, dass die so dringend so häufig weg mussten? Das kann ich mir einfach auch nicht erklären. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass es das falsche Bundesministerium ist, aber solange wir kein eigenes Kulturministerium auf Bundesebene bekommen, wird es definitiv da bleiben. Also jetzt sehe ich jetzt an der aktuellen politischen Lage keine Hoffnung auf große Änderungen, dass es da was eigenes Großes geben wird, dass die Games-Industrie ihr eigenes Ministerium bekommt oder sonst irgendwas. Oder die Kreativindustrie. Das wird bei Verkehr und digital wahrscheinlich bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt neu strukturieren werden. Sollte es so sein, vielleicht wird das Ganze dann auch mal noch ein bisschen von politischer Seite ernst genommen, dass die Ausrichter, also der Bio und so, dass die dann auch nicht mehr dabei sein, also Vorstandsmitglieder davon und Mitarbeiter, dass die dann auch nicht mehr nur noch als Wahlbeobachter quasi dazugehören, das hätte ich mir halt auch von Anfang an erhofft, also.
Ja, es ist ganz interessant. Ich hatte, es gab ja unter anderem, der Skandal ging ja weiter. Es war ja nicht eigentlich nicht nur Mimimi, die da gesagt hatten, nee, wir nehmen den nicht an. Es war ja eigentlich auch so, dass der Bundesverband Game damals eine eigenes Statement dazu abgegeben hat, wo er sich dann auch dazu gesagt hat, wir tragen ein paar Preise inhaltlich nicht mit, ja. Und das sah für mich halt von Anfang an so aus, als gäbe es da auch so ein bisschen Kabbelei zwischen den beteiligten Verbänden. Weil ich meine, du veröffentlichst doch nicht einfach ein Statement zu so einer wichtigen Sache, ohne es deinem anderen Verband vorher mit dem irgendwas abzusprechen, mit deinem Mitveranstalter.
Ja,
Ja.
ist schon sehr seltsam gewesen, auf jeden
Und
Fall.
ich meine, die beteuern jetzt alle, also der Stefan Marschinek, ich glaube, das ist der Vorstand von Game, der beteuert zwar jetzt immer, nee, wir verstehen uns gut und so, aber dann hätten wir sowas nicht machen sollen. Also
Ja, es ist
das war
schon,
einfach mindestens
ja,
unprofessionell,
es wirkt schon
ja.
wie so ein Kindergarten Gepappel, weißt du, so, wenn ihr uns das nicht, dann machen wir das und dann, nee, 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 nee. Also, ich weiß nicht, ich finde ich habe das ja auch in anderen Bereichen durch meinen früheren Job auch immer wieder mitbekommen, wie Verbände einfach untereinander, egal ob sie am Ende für dieselbe Sache eintreten oder nicht, das ist immer knallhart, wer ist besser als der andere, wer ist häufiger in der Presse als der andere. Wer kann am Ende für sich beanspruchen, die Stimme von XY zu sein? In dem Fall halt die Stimme der Gaming-Branche will halt nur ein Verband sein, weißt du? Und dementsprechend sind da immer so Animositäten dabei. Aber gut, mal schauen, ob sich das jetzt ändert. Geändert hat sich ja auch, dass die Hauptjury 5 Leute mehr hat. Interessant finde ich auch weiterhin, also es sind also es gibt halt 10 Unterfachjurys, es gibt 2 Bundestagsabgeordnete und 11 Botschafter. Gemeint sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und da bin
also
ich,
auch, da bietet sich auch für uns eine Chance.
Ich finde halt interessant, wer das dann, aus welchem Grund, also das würde mich dann einfach mal interessieren, warum bestimmte Leute, also hier steht als Beispiel natürlich sowas wie Gronkh, und das ist ja auch okay.
Markus Heitz, aber auch Nova Meyer-Henrich, ja.
Wer ist also, Nova Meyer-Henrich?
Ja, eine Schauspielerin, aber...
Ja, aber woher kenne ich die?
Fernsehen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob die irgendwann mal Moderatorin oder sowas war.
Okay, also ich muss sie nicht kennen. Es ist jetzt nicht peinlich,
nein,
dass mir der Name
nichts
sagt.
Also ich würde sie nicht sagen, sie zählt nicht zu den A-Promis von Deutschland, ja. Die hat ein bisschen Fernsehen gemacht, Soko und was weiß ich. Die
okay.
war aber auch schon in der Promi-Shopping-Queen beteiligt.
Also ich
ja,
will ja niemand,
Bravo
also es,
TV.
Genau, also es geht mir nicht darum, irgendwie jetzt zu sagen, ist das, also mich würde einfach generell, warum wird sie dann ausgewählt? Ich würde das aber genauso bei dem Fantasy-Bestseller-Autor fragen, also bei Markus Heitz. Bei Gronkh ist es mir, erschließt sich's für mich, weil der ja jeden Tag mit Videospielen zu tun hat, ob der dann trotzdem in die Jury rein muss oder nicht, ist ein anderes Thema, aber mich würde einfach mal interessieren, wie werden diese Leute des öffentlichen Lebens, diese Persönlichkeiten ausgewählt? Kennen die zufällig einfach irgendwie irgendwen oder wird das aus dem Lostopf gezogen?
Das ist halt immer so eine Sache. Ich denke, da sind die PR-Agenturen der Personen des öffentlichen Lebens gefragt, die dann da wahrscheinlich so ins Gespräch bringen. Ich meine, bei Markus Heitz würde ich sagen, die Zwerge, der hat ja unter anderem, also ich finde die, kann mit den Büchern von ihm überhaupt nichts anfangen, aber die Zwerge geschrieben, der ja ein Bestseller war und der dann auch zu einem Spiel wurde erst letztes Jahr.
Ah ja, okay.
Also da kann ich jetzt verstehen, dass man gesagt hat,
jetzt erschließt sich das auch für mich.
Ja. Ich denke, es geht grundsätzlich darum, dass sie da halt auch ein paar diesen Promi-Effekt haben. Ich meine, warum wird Roland Emmerich der Juryvorsitzende von der Berlinale?
Ja, naja, aber der ist ja Filmregisseur, deswegen
ja,
ist es schon irgendwo schlüssig. Aber du würdest jetzt zum Beispiel keinen Drehbuchautoren von Uncharted in die Cannes-Jury einladen. Also ich meine, irgendwo muss da ja auch, finde ich, inhaltlich schon eine Verbindung da sein. Das kann man ja, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass Nova Meyer-Heinrich einfach abseits von ihrem Schauspielertum jeden Tag 10 Stunden zockt. Dann hat sie ja auch
Level 80 bei Warcraft ist.
Ja, ich weiß es ja nicht, aber mir geht es auch gar nicht darum, jetzt gegen Nova Meyer-Heinrich zu wettern, sondern einfach nur, dass es immer noch nicht so 100% transparent ist, finde ich. Und ich finde übrigens den nächsten Punkt, das finde ich ja richtig absurd, dass das jetzt erst drin ist. Nämlich, dass in jedem Hauptjury-Wahlgang muss jeweils die Hälfte der Mitglieder anwesend sein.
Ja.
Was soll also das denn heißen, dass es bisher nicht so war?
Es wird immer lächerlicher irgendwie, ja. Also so gut, wie ich diese ganzen Entscheidungen finde, die sie jetzt getroffen haben.
Ja.
Es offenbart doch auch, wie dilettantisch man bisher mit so einem Haufen Geld umgegangen ist. Die haben sich von Anfang an haben sich beschwert, die Verbände, dass das viel zu wenig Geld war. Dass sie viel mehr Geld haben. Hallo, wenn die sich so verhalten, wenn die so eine Organisation haben bei diesem deutschen Computerspielpreis, dann hätte ich denen nur halb so viel Geld gegeben. Ja?
Ja.
Weil das, so macht man das nicht. Das weiß jeder, der irgendwann mal in einem Verein aktiv beteiligt war. Und ich meine, das sind so Grundlagen, die man einfach wissen müsste. Und das sind ja auch nicht irgendwie so ein paar, was weiß ich, die sie da geholt haben, die das organisieren. Das sind alles Leute, die haben Spiele, sind Spieleproduzenten, die haben größere Teams geleitet. Sie müssten es eigentlich gewöhnt sein, wie man so, also Organisation, irgendwas so organisiert. Das offenbart eigentlich auch nur, wie wenig die Politik das Ganze ernst nimmt oder ernst genommen hat. Ich meine, wir müssen jetzt mal gucken, ob die drei, BIU, Game und Verkehrsministerium, Ob die das auch wirklich so umsetzen, es kann sich ja jetzt einiges verändern.
Also,
Wir
sie
hatten ja
können es sich
jetzt
ja jetzt
über.
nicht leisten, das jetzt nicht wirklich so umzusetzen. Also, das fände ich schon. Sie können nicht so groß rumposaunen, jetzt, das hat
Oh,
sich
das geht
geändert.
schon.
Natürlich
Das
geht
geht
es, aber
schon.
ich fände es schon. Also, das wäre ja wirklich dann nochmal der Oberpeinliche. Das muss man mal abwarten. Aber ich finde es schon bezeichnend, da gebe ich dir vollkommen recht, dass mit so viel Geld, was ja zu großem Teil auch Steuergeld ist, dann doch so locker lässig umgegangen wird. Wobei, da denke ich mir dann schon, wie das überhaupt funktionieren kann, wo doch eigentlich harter Sparkurs im Haushalt und was weiß ich nicht alles und so. Also da frage ich mich dann halt, wieso da nicht mal früher hingeguckt wurde. Und wenn jetzt dieser Mimimi-Production-Skandal nicht gewesen wäre, wäre das dann einfach so weitergegangen. Also
Mit
ich meine,
ziemlicher Sicherheit.
auf der anderen
Die hätten
Seite, ne,
da,
der Abend ist ja immer eine tolle Veranstaltung, da will jeder da sein, da ist alles tipptopp organisiert. Geht's denen halt oder ging's denen eben doch nur um Show und weniger um tatsächliche Inhalte? Ich vermute, wenn ich mir das so angucke, ja. Aber wir können ja jetzt einfach mal drauf hoffen, dass es durch diese Änderungen besser wird. Ich meine, ich finde es auch den abstrakt mit den, der als nächstes kommt, ne? So widersprüchliche Außendarstellungen zu vermeiden, verpflichten sich die drei
Das ist das, was
Träger,
ich vorhin,
ihre
ja.
Kommunikationsmaßnahmen frühzeitig miteinander abzustimmen. Dass man das festschreiben muss,
Ja,
ist.
aber das deutet wieder darauf hin, was ich am Anfang gesagt habe, dass es da doch so Kabbeleien
Na,
gab, dass es da,
definitiv, definitiv.
dass es da irgendwie so ein, ich will's, Machtkampf klingt immer so,
Martialisch,
so
ja.
martialisch, das klingt immer so nach Shakespeare und so weiter, ja. Aber da gab es Stress, die haben sich wie zwei kleine Kinder wahrscheinlich, haben sich BIU und Game da gezofft. Dem Verkehrsministerium hat das wahrscheinlich gar nicht interessiert, ja. Und dass man sowas, also im Sinne eines guten Miteinanders, einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und für den Erfolg des Deutschen Computerspielepreises, schrieb der Klassensprecher ins Klassenbuch, ja. Das sind also insbesondere bei unterschiedlichen Auffassungen, das ist doch genau das, ja. Und ich muss halt auch mal sagen, ich habe das damals auf Facebook genau das angesprochen, ja. Und ich bin dann von allen Seiten so kritisiert worden, was ich mir denn unterstelle, sowas zu behaupten, ja. Und das war für einen, also wenn du irgendeinen außerhalb dieses Glaskastens Spielebranche
Ja.
gefragt hättest oder dem sowas zeigst, ja.
Es ist
Das ist
schon.
einfach, es spricht eine eindeutige Sprache, wie das Ganze gelaufen ist, wie sie sich jetzt, ob sie jetzt alle wieder gut miteinander sind, kann ja sein. Aber sowas ist grundsätzlich, das musste auch nicht, also das ist ein Punkt im Sinne eines guten Miteinanders, das muss man auch nicht irgendwie schriftlich
Nee,
festhalten, finde
eben,
ich.
eben.
Das ist so, das macht man so. Wenn man da nicht zu bereit ist, von Grund auf, von Anfang an,
Ja.
ja,
Dann ist es
dann,
schon.
dann,
Also,
dann sollte man es lassen, ja,
ja, eben.
also.
Also, ich meine, nur mal, um das jetzt klarzustellen: Wir haben jetzt nichts persönlich, also wir von Polygame, wir haben nichts weder gegen Bio noch Gabe noch gegen das Ministerium. Darum geht es hier nicht. Wir wollen
Nein,
nicht, wir wollen denen nicht ans Bein
ich
pissen.
finde
Wir
gut,
finden
dass es
ja
den
die,
Preis gibt.
genau, wir finden gut, dass es den Preis gibt. Wir finden gut, dass sich die Leute endlich auch mal Gedanken dazu gemacht haben. Wir gehen das jetzt nur mal so durch, um das nochmal vor Augen zu führen. Dass das eben, man kann als Branche nur dann ernst genommen werden, wenn man sich auch ernsthaft damit auseinandersetzt. Und sowas ist keine ernsthafte Auseinandersetzung damit. Und deswegen kann ich nicht auf der einen Seite immer mehr Geld und mehr Förderung einfordern und auf der anderen Seite halt dann so eine Arbeit abliefern. Und ja, also ich finde es schon schwierig. Die nächsten Punkte, die dann da so nochmal drauf eingegangen werden, die finde ich auch gut und richtig. Die sind aber, gehen jetzt von dieser eher peinlichen Seite natürlich weg. Also das ist in der.
Naja, gut, wenn in der Kategorie Innovation muss der Bewerber bereits bei der Einreichung begründen, was dann so besonders innovativ ist. Und das musste er vorher nicht, ja.
Ja, ich weiß, aber das ist, finde ich, jetzt nicht so schlimm.
Ja, ist
Ne?
nicht
Also
so
ich
schlimm wie
meine,
das
wir
davor, das
fragen
stimmt
uns
schon, ja.
bei vielen Preisverleihern aus anderen Medien auch häufig, was ist denn da jetzt so innovativ oder besonders
Naja, aber
dran?
die haben bestimmt was dazu geschrieben. Und das war ja da offensichtlich nicht. Der könnte ja dann irgendwie einreichen, Battlefield One.
Ja, wir haben uns ja
Und
die
ja.
letzten Jahre auch immer mal wieder darüber gewundert, warum Spiel XY jetzt als bestes innovatives Spiel ausgezeichnet wurde. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass das jetzt drin ist. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass sie es jetzt nochmal festschreiben und das auch so als Voraussetzung, damit eben nicht jede AAA-Produktion einfach nur mal sagen kann, wir haben eine neue Engine, das ist super innovativ. Der nächste Punkt mit den vertraulichen Details ist schon wieder, gibt schon wieder Aufschluss, sage ich mal, was da passiert ist, nämlich, dass diese ganzen Aufreger und so weiter natürlich auch nur dadurch passieren konnten, dass irgendjemand immer irgendjemandem was ausgeplaudert hat. Auch das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Brauchen wir jetzt nicht nochmal länger drauf eingehen. Das mit der 60-minütigen Debatte beim Hauptpreis haben wir schon kurz erwähnt. Finde ich auch richtig, dass man da wirklich auch drauf guckt, dass nicht nur 3 Minuten, ja, das sind wir uns alle einig, okay. Also finde ich auch richtig und wichtig, dass das passiert. Und auch da ist es ja auch eine direkte Antwort auf Mimimi Productions Kritik gewesen. Und die restlichen, ja, weiß ich nicht, ist dir da noch was aufgefallen, was jetzt besonders...
Ja gut, das ist halt nochmal der Punkt Befangenheit, dass Jurymitglied wegen Befangenheit sich zu enthalten hat.
Auch da...
Was ich vorhin gesagt habe, wenn der waren ja auch Leute von Nintendo oder Sony, Electronic Arts, die das ja auch mitfinanzieren, dazu sagen. Ja, ja. Die sind ja auch im BEU, die Großen, drin. Also im BEU, so wie ich das verstanden habe, sind die großen Publisher, im Game sind eher die kleineren. Aber die wollten, da gab es ja auch dann immer, warum gewinnt jetzt da dieses Ubisoft-Spiel, warum gewinnt jetzt da ein Electronic Arts-Spiel? Da gab es ja auch so ein bisschen, ich sag mal, so Kritik, die haben die Spiele nur, die Preise nur eingekauft. Gewonnen, weil sie ja das finanziert haben und die wollten ja irgendwas für ihr Geld haben. So,
das ist ein.
Das kann ich nicht, das kann ich nicht beweisen, nee, das ist das, was ich gelesen habe und so. Und das ist schon richtig, dass die da nicht dabei sind, um da irgendwas abzustimmen.
Ja, aber genau so das ist halt, da sind wir wieder, das ist was ich von einem Preis erwarte. Ja. Wenn das jetzt dadurch passiert und forciert wird, finde ich es gut. Tragisch genug, dass es bisher vielleicht nicht so gelaufen ist.
Ja.
Dann gibt es noch so ein paar andere. Publikumspreis, wer hat nochmal neue Kriterien bekommen und so. Also,
sind jetzt so Kleinigkeiten, ja.
Ja, und nochmal wegen der Zuständigkeit eben von dem Ministerium. Und dass jetzt die Kosten komplett vom Bund getragen werden, ohne Deckelung, ist auch neu. Aber das ist jetzt auch nur eine
Randnotiz. Man muss natürlich auch mal dazu sagen, dass die großen Publisher, so wie ich das mitbekommen habe, extrem wenig in diesen Preis investieren. Ja. Also die bezahlen da schon was, aber ist nicht so, dass die da von den 3 Milliarden, die die Games-Branche in Deutschland umsetzt, so grob 2,9 oder irgend sowas, das stagniert zwar gerade, aber das sind so die Zahlen. Da muss man sich natürlich auch fragen, wenn einem dieser Preis so wichtig ist, ja, dann müsste man das auch mal noch mehr von dem Preisgeld unterstützen, damit sich was tut. Das ist eine ganz andere Sache. Es ist ja, er wird ja eher so als Förderpreis angesehen. Finde ich ein bisschen falsch, diese Ausrichtung, weil es ist ein Preis, wo ein, ich sag mal, künstlerisch wertvolles Spiel, um das jetzt mal auf diesen Nenner zu bringen, ja, gibt sicherlich noch andere Sachen, erfolgreich, unterhaltsam und pädagogisch wertvoll, steht, glaube ich, auch noch drin oder so. Aber es muss kein Förderpreis sein dafür. Das ist, so was sollte man so nicht fördern. Das ist ein Preis, wo als Aushängeschild der deutschen Branche gilt. Und so sehr ich so kleine Indie-Spiele mag, es sind so gerade so Experimente, die ich fördere, wo ich gerne sehen würde, dass die gefördert werden, aber die sind halt auch nicht so diese Aushängeschilder.
Ja. Und ich finde halt, sie haben ja den Passus sogar geändert. Es hieß ja bisher, der Preis ist ein wesentliches Förderinstrument für die Spielewirtschaft. Jetzt ist es nur noch der wichtigste Förderpreis für Computervideospiele. Okay. Das ist, haben sie hier bei Gameswirtschaft, lese ich das übrigens gerade alles mit. Sie haben das sehr gut aufbereitet, finde ich. Die Chefin davon ist, glaube ich, ja auch da mit dabei. Ne?
Das ist. Das ist die Petra Fröhlich, die war früher bei PC Games und muss man auch sagen, Gameswirtschaft, ihr Leute da draußen, wer die noch nicht kennt, wenn ihr so ein bisschen über die wirtschaftlichen Zusammenhänge, so Flurfunk, sag ich mal, Spielebranche,
Auch
dann
die
ist
politischen
Games,
Sachen.
ja, so dieses Ganze, also wenn es jetzt nicht darum geht, wenn ihr nicht nur Reviews oder so lesen wollt, dann ist Gameswirtschaft.de eine
Auf jeden Fall, ja.
gute Stelle,
Ja,
wo ihr das finden
ist
könnt, ja.
absolute Empfehlung. Und da steht, wird halt auch erklärt, warum diese unterschiedliche Formulierung wichtig ist, denn die Bio und Game fordern ja jetzt, haben vor der Wahl vehement und jetzt nochmal gefordert, dass es eine bundesweite Förderung für Games gibt, also von der Politik. Und dadurch, dass es eben kein Förderinstrument mehr ist, sondern nur noch ein Förderpreis, kann man das eben sagen, dass dieser Preis ersetzt diese Förderung nicht. Denn die Förderung muss
Genau.
natürlich viel größer und viel breiter ausfallen. Warum ich das sage, ist, ich wollte an das anknüpfen, was du sagst. Ich finde es trotzdem blöd, dass sie es nicht komplett gestrichen haben mit dem Förder, sondern einfach nur der wichtigste Preis für Computer und Videospiele. Das wäre doch, also warum muss man da das einen Förderpreis nennen? Das finde ich
Ja, das
geht.
wird dadurch ein bisschen eingeschränkt, finde ich.
Ja, auf jeden
Ja,
Fall.
ich
Weil
meine.
du nennst ja den Oscar auch nicht den wichtigsten Förderpreis der Filmindustrie oder
Ja.
den deutschen, wie heißt der, deutscher Fernsehfilm und wie heißt denn das
Film-
überhaupt?
und Fernsehpreis.
Ja, genau. Ist ja auch
Ja.
nicht der Förderpreis für die Film- und Fernsehbranche, sondern da werden einfach herausragende Titel geehrt und das könnte man noch hier auch so machen. Aber gut,
Ja.
das ist
Da
vielleicht ein bisschen zu
muss man halt
detailliert.
dazu sagen, es gibt halt ein viel stärker ausgebautes Filmfördersystem in Deutschland. Und das gibt es halt im Bereich Games noch so in dieser Form überhaupt nicht. Wobei, das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Wenn wir jetzt damit anfangen, sind wir also wirklich an, weil es gibt da ein Für und Wider. Ich bin kein Befürworter von Förderung ohne Ende. Ich kann nicht verstehen, warum immer kritisiert wird, dass ein Til Schweiger-Film gefördert wird, aber dieses Spiel XY
Ach, diese
nicht.
Vergleiche hinken doch
Das
sowieso.
ist deswegen auch blöd, weil das sind Darlehen, die gezahlt werden. Und wenn ein Darlehen von der Förderanstalt rausgegeben wird an Til Schweiger-Film, dann können die sich sicher sein, dass dieses Geld wieder zurückkommt. Und bei diesen kleineren Filmen ist es halt nicht so, oder bei Spielen, das ist viel weniger kalkulierbar. Aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber es wird spannend sein zu sehen, wie es mit dem deutschen Computerspielepreis weitergeht.
Ja, wie jetzt die
Gerade
nächste
jetzt neue
Runde.
Regierung,
Ja,
die
ja.
sich wahrscheinlich bilden wird, ob es da die gleichen, ob die alle zu ihrem Wort stehen werden. Ich meine, ich finde, da ist noch vieles offen. Es hängt sehr davon ab, wo das dann landen wird, dieser Computerspielepreis, ob das beim Verkehrsministerium bleibt, ob tatsächlich so eine Art digitales Ministerium mal gegründet wird. Es hängt damit davon ab, wer, wenn dieses beim Verkehrsministerium bleibt, wer das leiten wird und so weiter. Ja, wird spannend zu sehen sein. Aber wir haben auch noch den Grund, warum dieses Ganze losging, auch noch auf der Tagesordnung hier im Polycast. Ich habe nämlich das Spiel von Mimimi gespielt. Shadow Tactics, Blades of the Shogun.
Ja.
Und jetzt müsstest du mich fragen, Andreas, um was geht es in diesem Spiel?
Ja, ich frage dich total plakativ, Andreas, worum geht es in diesem Spiel?
Ja, Blades of the Shogun ist ein Echtzeit-Taktikspiel. Das ist ein Genre, das man heute gar nicht mehr so kennt. Das war vor 10, 15, 20 Jahren mit Spielen wie Desperados oder Commandos eigentlich gerade hier so in Deutschland, glaube ich, relativ erfolgreich. Und Mimimi hat jetzt im Grunde genommen das Ganze, das Spieldesign nach 2017 versetzt, also das vom Game Design her. Inhaltlich geht es um Spiels im Mittelalter, im Japan Mittelalter. Es ist ein insgesamt fünf Charaktere. Das ist ein Samurai, das ist ein Ninja, eine Diebin, ein Meisterschütze. Die werden im mittelalterlichen Japan in so einen Konflikt hineingezogen. Und das ist eigentlich, wenn ich so von der Story spreche, ist das eigentlich so der einzige große Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Die Story, ich habe das Spiel gespielt, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was da jetzt so im Einzelnen genau passiert ist mit den Figuren, was die gemacht haben und so weiter. Das war mir, oder beziehungsweise es wurde relativ, in meinen Augen, relativ uninteressant erzählt. Es ist halt ein Mittelalter-Abenteuer mit Samurais und Ninjas, ja. Aber was ganz gut ist, diese fünf Charaktere, die man spielen kann, die haben eigene Biografien, die sind dann immer ganz interessant zu lesen. Aber im Grunde genommen ist es in Echtzeit, es kommt alles auf das Game Design und das Spielprinzip, was in meinen Augen da ganz hervorragend umgesetzt wurde, auch ganz hervorragend für die heutige Spielergeneration, wie man so schön sagt, umgesetzt wurde.
Heißt was? Also was genau meinst du jetzt? Was, also
Ja,
was ist da
also
jetzt anders?
echt. Ja, Echtzeit-Taktik erstmal so grundsätzlich. Was ist das? Du hast im Grunde genommen, in dem Fall musst du durch eine Festung dich schleichen, du musst Gegner ausschalten, und musst das alles im Voraus sehr genau planen. Also es ist nicht so, dass du einfach loslaufen kannst. Der Samurai zum Beispiel, der ist stark, der kann gut kämpfen, dass du dich mit dem einfach so ins Gegnergetümmel reinstürzt oder so, weil dann ist er auch schnell hinüber. Du musst das alles sehr genau planen. Du musst teilweise mehrere Figuren, also die Charaktere, die du hast, die kannst du abwechselnd spielen. Die kannst du teilweise auch gleichzeitig einsetzen. Und da musst du immer genau planen, was du machst, wo du hingehst. Es gibt ja so, du kannst dich verstecken in Häusern, wenn du mal entdeckt werden solltest. Du siehst immer von den Gegnern dir ihr Sichtradius zum Beispiel. Du kannst dich auf Dächern verstecken, du kannst die ablenken und so weiter. Du kannst auch die Umgebung für dich nutzen, um die Gegner auszuschalten. Was ganz interessant ist, du kannst dieses Spiel, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig geht, sicherlich nicht, aber du kannst auch versuchen, da ohne einen zu meucheln, da durchzukommen, was das Spiel aber viel
Aha,
schwieriger macht,
okay, und wie
ja.
funktioniert das?
Ja, indem das einfach dran vorbeischleichst. Also du kannst ja gucken, du hast ja Patrouillen, die zum
Aber ich
Beispiel
meine, was sind denn
deinen.
deine Missionsziele, wenn du dann, musst du dann nicht trotzdem am Ende irgendjemanden umbringen?
Ja, deswegen sage ich ja, also du wirst es nicht umhin können, ja, aber ich meine jetzt einfach so, nehmen wir mal jetzt so als Beispiel Deus Ex. Deus Ex war ja auch so eine Sache, wo sie viel gesagt haben, ja, da kann man eigentlich alles mit erzählen, mit Schleichen so durchkommen, aber am Ende war dann der Endgegner.
Ja gut, aber im zweiten von den neuen ist es ja tatsächlich möglich gewesen.
Ja, gut, aber da ist es nicht hundertprozentig möglich in Shadow Tactics, ja.
Okay.
Aber
Und was, ja?
was halt so wunderbar funktioniert, ist wie soll ich sagen, dieses Look and Feel, diese Steuerung. Du hast immer das Gefühl, da haben die sich wahnsinnig Zeit gelassen bei diesem Spiel, das dem Spieler so möglichst leicht zu machen. Leicht meine ich jetzt nicht, dass das Spiel leicht zu spielen ist, aber wenn du zum Beispiel dich durch die Häuser gehen musst oder irgendwas. Diese Interaktion mit dem Spielgeschehen, das ist bei dem, wirkt sehr ausgereift, ja, und das habe ich selten, so dieses, mir fällt der englische Ausdruck besser, dieses Polishing, was in diesem Spiel steckt, ja, das habe ich so in einem deutschen Spiel kaum gesehen,
Ja, okay,
ja,
weil das ist
diese
genau das,
Liebe
was ich
zum
jetzt gerade
Detail.
fragen wollte, was ist von anderen Spielen dieser Art und vielleicht auch vor allem anderen deutschen Spielen dieser Art so unterscheidet, weil ich meine, klar, du hast gesagt, es gab jetzt schon lange kein vergleichbares Spiel aus dem Genre mehr, aber ich meine, es gibt sie halt. Also, was macht denn, also ist es nur dieses Polishing, diese Detailverliebtheit, dieses Polieren, was das Spiel so herausragend macht oder ist da noch mehr?
Naja gut, es ist einerseits das Szenario, das gab es so in dem Genre noch nicht so.
Okay,
Also
ja.
ich wüsste jetzt nur dieses Kommandos halt und Desperados, das sind zwei ganz andere Sachen. Ich wüsste auch nicht, ob es da ist. Es ist ja ist schon ein Nischengenre,
Ja.
gewesen. Ja,
Ja,
also es ist jetzt nie so der große Millionenhit gewesen, aber diese Liebe zum Detail und dieses Polishing, das finde ich schon sehr wichtig, ja, weil es ist ein komplexes Spiel,
ja.
ja.
Wie lange sitzt
Also
man da so dran, wenn man das normal
das,
durchspielt?
boah, ich weiß nicht, wie viele Missionen es sind, ungefähr sind, und die Spielzeit ist bei diesem Spiel ganz, ganz schlecht einzuschätzen,
Okay.
weil es gibt halt so viele Möglichkeiten, wie du dieses Problem löst. Ja, im Grunde genommen geht's los. Du landest in der Burg. Ich fange jetzt mal einfach so an. Du
Ja,
landest in
genau.
der
Erzähl
Burg
mal genau.
und dann hast du einen Bereich. Du weißt zum Beispiel, nehmen wir mal die erste Mission, die da ist. Ja, später wird es ein bisschen anders, aber nehmen wir mal die erste Mission, weil es halt so verschiedene Sachen schon ganz gut, auch als Tutorial, ganz gut reinbringen. Das finde ich auch vom Game Design ganz gut, dass sie da gleich die Möglichkeiten zeigen, die du hast. Fängt an mit dem Ninja, aber irgendwann triffst du auf einen Samurai, dem du zum Beispiel helfen musst, dass er in die Burg reinkommt. Und dann müsst ihr zusammen Sachen erlegen. Ihr trefft danach noch auf einen Meisterschützen, der für euch von oben Geleitschutz quasi gibt. Du musst ganz am Ende dieser Mission musst du Benzinfässer, ne, Benzin, Quatsch, Ölfässer nehmen oder nee, glaube ich, was ist, oder Dynamit oder irgend sowas, und also ein Haus quasi in die Luft jagen. Und da werden diese ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten der Einzelnen, also der Ninja, der schleichen kann, der Samurai, der als einziger diese Fässer tragen kann, oder oben der Meisterschütze, der auf dem Dach sitzt und euch da Geleitschutz gibt. Das wird ganz gut eingebunden, und du musst halt dann durch diese einzelnen, ja, wie soll ich sagen, Abschnitte, Räume durch. Und da ist halt ganz unterschiedlich. Einmal musst du die ablenken, dass die woanders hingucken, und musst dann an denen vorbeischleichen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich lenke den jetzt nicht ab, ich schleiche mich von hinten an, bring den um, zieh den ins Gebüsch, der ist weg. Und so mache ich das mit allen.
Ja.
Das geht. Du kannst theoretisch alle erledigen. Das
Okay.
wird schwierig, aber es geht. Du kannst natürlich auch sagen, ich versuche mich komplett da an dem vorbei zu schleichen, ja. Und deswegen ist es schwierig, da eine Zeitangabe zu geben. Du kannst das, ich denke schon, dass du für so ein Level, na, eine halbe Stunde kannst du
Okay.
schon
Ja.
einrechnen. Ich denke so, dass du so, ich sag mal, 10 bis 15 Stunden,
Mindestens
ja.
quasi. Aber
Ja,
ich finde
aber
es ja super, wenn ein Spiel dich wirklich so offen und frei das machen lässt und es halt auch wirklich funktioniert. Also, weil einige Spiele, die werben ja da so mit, ja, es gibt unterschiedliche Wege und so. Und klar gibt's die, aber es gibt halt immer den einen, der super einfach, super schnell und also
nee,
der
also
vom Design her so vorgedacht ist und die anderen sind halt für die Leute, die halt gerne mal was anderes ausprobieren,
ja,
aber.
also ist definitiv so, den einfachen Weg, egal welchen Weg du gehst, den gibt's nicht. Also das wird immer, es ist komplex. Du kannst an jeder Stelle speichern, und das solltest du auch machen. Ja, weil es ist oft auch, und entweder mag man dieses Prinzip oder man mag es nicht. Es ist auch so ein bisschen so Trial and Error. Ja? Also du versuchst etwas, das geht nicht gut, also musst du es was anders probieren. Und irgendwann, bis du dann die richtige Taktik hast, die richtige Strategie, um an den Gegnern vorbeizukommen oder die Gegner auszuschalten und so weiter, das wird immer komplexer bei dem Spiel. Aber ich hatte nie das Gefühl, jetzt kommen wir wieder zu diesem Polishing, ich hatte nie das Gefühl, dass mich das Spiel so vollkommen im Stich lässt, ja, dass ich irgendwie das Problem, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe immer das Gefühl, ah, Moment, gut, dann kann ich so machen, dann bin ich da ein Stückchen weitergekommen, und das hat mir sehr gefallen. Ich habe ja mit dem Entwickler, mit dem Studioleiter da auch mal ein Interview geführt, und der hat halt gesagt, die haben halt, was ganz interessant ist, die hatten, als sie das Spiel entwickelt haben, hatten schon gesagt, ja, ungefähr so lang dauert es. Die hatten ein bisschen Erfahrung mit kleineren Spielen, die haben für iOS, die hatten auch das schöne Last Tinker
Ja,
gemacht, das
das war wirklich gut.
leider ein Flop war, aber das war ein schönes Spiel. Und auch das Da Vinci, ja, das ist ein iOS-Spiel, wo du einen Ballon steuerst, aber den steuerst du quasi so indirekt mit Winden. Ja, aber wo sie da schon, da fing es schon an, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, wie geht man mit der Steuerung, wie geht man mit einem, wie nimmt man den Spieler bei der Hand und hilft ihm durch dieses Spiel zu kommen, ja? Und das merkt man halt auch bei Shadow Tactics, aber was ich sagen wollte, die hatten so einen Level gebaut, in dem sie so alles reingepackt hatten, was sie machen konnten, ja? Das war nur quasi so eine Demo. Ja, wo sie gesagt haben, oh, das, so, da wollen wir hin. Ja? Und während der Entwicklung hat er erzählt, die haben immer dazugelernt. Ja, ist ja ein relativ kleines Team, so 10, 20 Leute. Ich glaube, am Ende sind es 20, 20 Leute. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, oh, wir haben in diesem einen Level, ja, da steckt so viel drin, ja, viel mehr als in den anderen, als das, was wir ursprünglich geplant haben, da wollen wir hin. Und dann haben sie quasi die ganze Entwicklung nochmal nicht von neuem angefangen, aber sie haben das alles nochmal nach hinten gesetzt, haben mit dem Publisher halt einen Deal bekommen, dass es hier um die Qualität geht, nicht nur um einfach das Spiel schnell rauszuhauen, und haben dann das ganze Spiel auf diesen Musterlevel quasi angepasst. Ja? Und dadurch findet man schon dieses ständige Tüfteln. Ja, an dem Game Design und so weiter, dass das dem Spiel wahnsinnig weitergeholfen hat. Also das ist auch so eine Sache, dass man nicht einfach sowas schnell raushauen soll, sondern auch gerade bei solchen Spielen, dass man sich da nicht so gleich sagt, das ist ja sowieso kompliziert. Ja, da brauche ich jetzt die Spieler, die wissen, dass es kompliziert ist. Ja, dass sie gesagt haben, nee, wir versuchen das dem möglichst diese Bedienung, die Steuerung, die Beherrschung des Spiels, ja, möglichst einfach und zugänglich zu machen. Und das ist halt ganz hervorragend gelungen. Ich habe von den Mimimi vorher, ich hatte das Da Vinci kannte ich gar nicht, ja,
Ich auch nicht.
obwohl das irgendwann, glaube ich, so mal einen Apple Design Award gewonnen hatte.
Ja, gut, ich bin auch bei Apple eben nicht so up to date, dass mich
Ja,
das
ja.
irgendwie.
Und Last Tinker, das habe ich so mitbekommen, habe es aber nie so richtig gespielt. Wer es noch nicht gespielt hat, das ist so ungefähr so ein bisschen wie so ein frühes Rare-Spiel für Super Nintendo, nur natürlich mit besserer Grafik oder so. Also
Aber
sehr
wirklich
ausgereift.
sehr schön, auch
Ja.
macht super Spaß.
Ja. Auch für Kinder ganz
Ja,
geeignet.
all
Ja.
ages.
Ja. Und also ich habe von denen vor mir, ich will jetzt sagen, dass ich jetzt so ein Fan von denen geworden bin. Aber ich meine ja, also wenn jetzt das nächste große Ding aus deutschen Spielelanden kommt, ja,
Dann
dann kommt es nicht eher nicht von Crytek oder was weiß ich, von den Piranha Bytes oder was weiß ich, was man da kennt, sondern ich glaube, das kommt eher von Mimimi.
okay.
Also ich glaube, was ich nur schade finde, die wollen jetzt anscheinend, was ich bisher immer gut fand, dass sie immer was ganz Unterschiedliches gemacht haben. Also Da
Ja.
Vinci, The Last Tinker, jetzt Shadow Tactics. Also
Sind
im
ja drei
Grunde genommen,
völlig unterschiedliche Spiele.
ja, die haben auch die also die iOS-Umsetzung von dem Brettspiel Wer war's gemacht. Kennst du Wer war's?
Ist
Ein
das,
Kinderspiel.
ja, dieses,
Ja.
ja,
Und
das ist
jetzt
ein
halt ein
MB-Spiel,
Killerspiel.
glaube ich, oder?
Ja, von Ravensburger.
Ravensburger, okay.
Jetzt halt ein Killerspiel. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass sie jetzt auch wieder was Neues machen, aber sie wollen offensichtlich in dem Bereich Echtzeit-Taktik bleiben. Und ich gehe davon aus, dass da irgendwie sowas, so eine Neuauflage von Desperados oder von Kommandos kommt. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Da wäre mir lieber,
Ja.
wenn sie lieber was Neues probieren würden. Das Spiel ist erfolgreich. Ich muss dazu sagen, kann man auch gar nicht erwähnen, das Spiel ist ja für den PC schon länger draußen und ich habe es jetzt für die Konsole PlayStation 4
Ja, klar,
gespielt.
sonst hätte es ja auch den Preis nicht kriegen können, wenn es nicht
Ja,
schon lange draußen
aber
ist.
das hat man am
Aber
Anfang
ja,
vergessen zu
genau.
erwähnen. Und das ist erfolgreich, das Spiel. Der hat mir jetzt keine, der Johannes Roth, der hat mir jetzt keine genauen Zahlen genannt, aber
Natürlich
er hat
nicht.
gesagt, ihre Erwartungen wurden bei weitem übertroffen
Das
von
ist
dem
auf jeden
Spiel.
Fall schon
Ja.
so deutlich würden die das nicht sagen, wenn es nicht auch halbwegs der Wahrheit entspricht. Der Port ist also auch generell gut gelungen. Also nicht nur du kommst
Ja,
damit
also
gut zurecht, sondern
ich
anscheinend
kann
auch
nur
viele
sagen,
andere.
Ja, ich kann nur sagen, das Spiel ist so gut. Ich kann keinen Vergleich schließen. Ich habe die PC-Version nicht gespielt. Aber wenn das, was ich auf der PlayStation 4 gesehen habe, ist vollkommen zeitgemäß. Und also ich kann echt nur sagen, wenn ihr so ein bisschen auch so ein bisschen so dieses mit dem Spielprinzip klarkommt, also dieses schon, also ihr müsst da viel probieren, es muss klar sein, dass man oft mehrere Versuche braucht, um was zu kriegen. Dieses Echtzeit-Taktik, das liegt allein schon im Namen, das ist kein Action-Spiel, wo es große Effekte und sowas gibt, aber das, was da ist, ist sehr schön, sehr detailliert, die Animationen sind sehr schön gelungen und so weiter. Dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, das man sich anschauen sollte. Also ich kann das nur jedem, eigentlich jedem empfehlen, das zu spielen. Klar, ich meine, Monkey Island ist auch ein super Spiel, aber wenn du nichts mit Point-and-Click-Adventures am Hut hast, dann wird dir Secret of Monkey Island auch nichts sagen. Aber
Stimmt, ne?
wenn du.
Ja, aber ich glaube, viele kennen, wie du schon gesagt hast, kennen das Genre vielleicht noch gar nicht oder haben es schon lange
Ja,
nicht mehr, weil es,
also ich glaube,
ne?
so eine neue Generation, das klingt jetzt so alt und so, ja. Aber
Ja, weil
also
wir
wenn du
alt
denkst,
sind.
ja, aber wenn du denkst, so vor 15 Jahren oder so, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann das letzte Desperados rauskam, auf jeden Fall, das ist
Es
schon
gab bestimmt
länger.
in der Zwischenzeit auch mal wieder andere aus dem
Ah, ich
Genre,
bin mir
aber
gar
sie
nicht so
waren halt nicht
sicher.
so groß und bekannt. Und ich bin mir sicher, Shadow Tactics wäre bestimmt auch nicht so erfolgreich geworden, wenn es den Buzz um den Computerspielepreis nicht gegeben hätte. Also,
Nee, da waren die ja vorher schon. Also von 2001 ist Desperados. Also ist jetzt gut 15 Jahre her.
ja, ich meine ja auch nur, es ist gut, dass es jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil dadurch das Genre vielleicht auch wiederbelebt wird. Und klar kannst du sagen, du findest es schade, dass sie jetzt nochmal das gleiche Genre bedienen. Andererseits kann ich es auch voll verstehen, weil sie vielleicht jetzt sagen, okay, wir werden die sehen das als Ansporn, es noch besser zu machen oder ein anderes Setting ausprobieren oder das hier und das. Alles, was wir mit Shadow Tactics jetzt nicht machen konnten, können wir jetzt vielleicht machen. Finde ich in Ordnung, da jetzt noch ein zweites draus zu machen. Und andererseits, ich meine, andere Publisher bauen ihr komplettes Spiele-Line-up nur aus einem Ding. Also ich meine, From Software hat ja nichts anderes gemacht als Souls-Spiele. Also
Ja,
finde ich auch schade, aber ist so. Also kann man ihnen schwer vorwerfen, finde ich.
ich
Und
würde
es ist ja
vielleicht
jetzt
auch.
auch nur ein, zwei. Wer sagt denn, dass sie jetzt nur noch solche Spiele machen? Vielleicht sagen
Ja.
sie auch nach dem zweiten, so, jetzt haben wir aber auch genug, jetzt machen wir was anderes.
Ja, ich meine, vielleicht kommt es auch daher, weil wenn man sich das Portfolio so anguckt, das sind halt sehr unterschiedliche Spiele gewesen, ja. Und die haben keine besondere Präferenz. Die sagen immer als Vorbild, das ist wirklich rare, ja. Also die in den 90ern so, ja.
Aber ich kann schon verstehen, wenn du sagst, dass Last Tinker zum Beispiel leider kein Erfolg war und so, dass sie vielleicht jetzt erstmal versuchen, wirtschaftlich ein
Ja,
bisschen was reinzuholen,
klar.
weißt du? Also neue Wege kann man dann immer noch gehen, wenn man halbwegs abgesichert ist. Also
Und
ich.
ich meine, man muss natürlich dazu sagen, das erleichtert dieser Erfolg, also inhaltlich und auch der finanzielle Erfolg, der erleichtert das halt. Also sie werden jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt, ich weiß es überhaupt nicht, der hat mir nichts erzählt am Telefon, das ist jetzt nur eine Vermutung, wenn sie jetzt zum Beispiel ein neues Desperados machen würden, ja, dann ist es ja so, sie haben ja viele von den ganzen Assets, die haben, von dem Game Design, haben sie ja gelernt, wie man jetzt so ein Level designt, ja. Und das erleichtert denen natürlich die Produktion umso mehr. Die müssen jetzt nicht jeden einzelnen Level komplett neu gestalten, weil das ist das erste Mal sowas machen. Sie haben von der Grafik-Engine, die sie benutzt haben, oder von
Ja,
dem, was sie
eben.
da
Das
gemacht
meine
haben,
ich halt.
das ist jetzt da. Da brauchen sie jetzt vielleicht nur ein bisschen dran zu schrauben an den Effekten, sage ich mal, oder so. Das erleichtert es denen halt ungemein. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht 3, 4 Jahre brauchen, um das rauszuhauen, sondern vielleicht ein Jahr oder sowas.
Das meine ich halt. Deswegen meinte ich ja. Vielleicht nutzen sie das eben und sagen, okay, wir haben halt jetzt durch den ersten Teil alles da. Lasst uns da halt darauf aufbauen. Und die Zeitersparnis, die wir haben, dadurch vielleicht in andere, noch coolere Sachen machen, die halt nicht, also weil Ideen hatten die bestimmt für Shadow Tactics noch 20 neue, andere, die es einfach ins fertige Spiel nicht mehr geschafft haben. Und deswegen kann ja sein, dass der nächste Titel trotzdem sehr frisch und innovativ rüberkommt, auch wenn es vielleicht dasselbe Genre ist. Aber da spekulieren wir jetzt gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, also trotz deiner großen Lobpreisung jetzt, ich glaube nicht, dass das ein Spiel für mich ist. Weil, diese erwähnten Genregrößen, die du aufgezählt hast, die waren nicht immer ganz nett, aber ich hatte halt einfach nicht die Geduld. Irgendwie. Ich glaube, das hat, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber als Desperados rauskam und dieses das andere Militär-Ding, sie.
Kommandos.
Fand ich das damals ganz cool, aber richtig gefesselt hat es mich nicht und ich weiß nicht, ob das jetzt so viel anders ist, ob das asiatische Setting da so viel dran ändert.
Ich glaube, es gibt eine Demo. Also ich muss dazu sagen, das waren auch nie so meine Genres. Also ich glaube, Kommandos habe ich mal angespielt. Desperados ein bisschen länger, aber da hat es nie so Klick gemacht bei mir. Und bei Shadow Tactics, da spiel einfach, also ich glaube, es gibt eine Demo.
Okay, vielleicht probiere ich die zumindest mal auf.
Spiel mal den Anfang an. Wenn das da nicht Klick macht, dann brauchst du da nicht weiterzumachen. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, wenn man mit dem Genre nichts anfangen kann, wenn man da nicht mit diesem mit dem Frust, den du da schon ein bisschen schiebst, wenn das nichts für dich ist, dann lass es sein. Was halt echt schade ist, die Story, die hätte ein bisschen besser sein müssen. Die hätten vielleicht auch, wir haben ja gesagt, da gibt es so viele unterschiedliche Wege. Du kommst aber halt auch mal wieder an so Stellen, wo du sagst, warum kann ich jetzt nicht auf dieses Dach klettern, wenn ich doch zuvor auf das Dach klettern konnte?
Ja,
oder
genau.
So, ja?
Und vielleicht ist ja also, genau das, was sie dann für den nächsten Teil dann verbessern.
Ja, wenn Open sie die, World Echtzeit-Taktik.
Mit Türme erobern. Wenn ich jetzt, wenn du sagst, es gibt eine Demo, dann okay, aber weil Geld ist dann immer so, ne, Zeit und Geld ist halt, wenn man so viel spielt, ist es schon, muss man sich genau angucken, wo investiere ich jetzt hinein. Bei der Demo aber wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es noch geht, weil die ja meistens zeitlich begrenzt ist. Dann auch nichts kostet, dann gucke ich mal rein. Versprechen kann ich aber nichts. Wenn wir jetzt abschließend nochmal auf das Spiel an sich oder auf das Genre von mir aus auch gucken, warum meinst du denn, dass das so lange jetzt nicht vorhanden war, dieses Taktik-Genre? Und warum glaubst du, ist es jetzt wieder da? Also spiegelt das irgendwas auch wieder? Also ist es einfach nur wellenförmig, weil man sagt, okay, es gab jetzt einfach 15 Jahre keins, also machen wir eins, dann wirkt es wieder neu und frisch, dabei ist es gar nicht neu und frisch. Oder ist es auch wirklich, gibt es da eine Weiterentwicklung oder eine Rückkopplung aus der Spielergemeinschaft, dass da irgendwie ein Shift ist? Wie würdest du das einschätzen?
Also es ist natürlich schwierig zu beantworten. Also einerseits natürlich ist dieses momentane Alleinstellungsmerkmal. Wenn du damals diese Spiele gespielt hast und da kommt jetzt wieder, und da war lange Zeit eine Durststrecke und da ist jetzt eins da, das eigentlich alles besser macht als vorher, ja, dann ist das ein Grund. Ob das jetzt, warum es weg war, ja, und beziehungsweise warum es noch da, warum es so erfolgreich ist, ich denke auch, was ich auch schon ein paar Mal, diese Liebe zum Detail, diese Tüftelei, dieses Polishing, das merkst du sofort. Du spielst dieses Spiel und du weißt nach 10 Minuten, das Spiel ist gut. Ob dir das Spiel jetzt, wie du jetzt sagst, ob du die Geduld hast dafür, ja, das ist was anderes. Aber es gibt auch, ich weiß nicht, wenn du mit Shootern nichts am Hut hast und du spielst Half-Life oder so, ja, dann wirst du auch wissen, Half-Life, ja, das ist ein gutes Spiel, ja, oder sowas. Ja. Also das merkst du diesem Spiel nach ein paar Minuten an. Das ist auch eine große Kunst, die da drin steckt. Und warum das jetzt so lange weg war, ich meine, es ist ja so in dem Bereich Strategiespiele noch so, ja? Also man hat ja so in den letzten 15 Jahren so ein bisschen gemerkt, dass man hin zu dem Emotionalisieren gegangen ist, ja? Dass die Spiele immer mehr Emotionen drin haben müssen, auch gut, dass die drin sind. Das ist ja auch, um da mehr Inhalte rüberzubringen, ja? Und da ist es natürlich schwierig, wenn du ein Spiel hast, das gilt auch für Echtzeit-Strategiespiele, wo du so weit weg bist von den Figuren. Ja,
Ja, genau.
also wo es schwierig ist, dadurch auch eine Story zu erzählen. Also ich habe es, für mir geht es immer leichter, wenn die Figur möglichst nah an mir dran ist. Ob das
Ja.
jetzt in der Ego-Perspektive ist oder Third Person oder sowas. Also wenn es jetzt so in dem Genre, also wie Deus Ex oder so, ja, dann fällt mir das leichter. Ja, das Problem habe ich mit so Echtzeitstrategie oder Echtzeit-Taktik-Spielen. Deswegen hat auch mir die fehlende Story oder die nicht so gute Story, nicht so viel ausgemacht. Ja? Aber ich glaube, das ist etwas, was der Massenmarkt momentan will, diese Emotionen. Und das ist auch ein Grund, was so ein bisschen den Untergang dieser Strategiespiele oder jetzt dieser Echtzeit-Taktikspiele, das bewirkt hat. Die sind halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Die kommen aber jetzt vielleicht wieder. Weil wir so, man muss ja sagen, Mimimi ist ein Indie-Studio. Die haben das jetzt bei Daedalic veröffentlicht, aber das ist eigentlich ein Studio, das auf eigenen Beinen steht und so weiter. Die auch kreativ, also die können gar nicht so ein Spiel wie Deus Ex leisten. Das können die gar nicht stemmen. Und da besinnt man sich halt vielleicht wieder auf alte Sachen, die man und macht die halt. Und geht daran und sagt, okay, was hat da nicht so funktioniert, was war da nicht so schlecht, das war ein bisschen zu kompliziert, obwohl das ein sehr komplexes Spiel ist. Wir machen das jetzt, wir gehen das nochmal neu an und machen das besser, das Ganze. Wir lassen da auch so ein bisschen Game Design Erfahrung einfließen, die es in den letzten 15 Jahren gab. Gibt ja so ein paar Sachen, wie macht man jetzt ein richtiges Tutorial, so dass du nach ein paar Minuten halt schon weißt, um was es geht und so weiter oder was du da machen kannst. Und das merkt man dem Spiel an, dass da einerseits diese Liebe zum Detail drin ist und dass da halt auch viel Know-how drin ist. Also was man da auch so gemerkt hat in den letzten Jahren, ob dieses Genre jetzt komplett wiederkommt, das ist jetzt. Da muss man
Das
jetzt
kann man
erstmal
ja, das
abwarten.
kann man natürlich jetzt nicht sagen.
Ja, weil.
Ich fand den Punkt recht gut, dass du gemeint hast, dass es sich alles so auf Story und Charaktere momentan so konzentriert und dass immer Geschichten erzählt werden. Auf vor allem persönlicher Ebene finde ich einen interessanten Punkt, weil ich fall da nämlich genau runter. Also für mich ist ein Spiel in erster Linie dann interessant, wenn es mir eine schöne, tolle, mitreißende, mich irgendwie berührende Geschichte erzählt. Und das Interessante ist aber, ich liebe StarCraft, was jetzt nicht ganz das ist, aber es geht ja auch eher in so eine taktischere Richtung, Strategie und so. Ich liebe StarCraft, aber ich liebe StarCraft nur im Singleplayer-Modus. Und das ist ja ganz interessant, die Figuren in StarCraft sind winzig klein. Aber du kriegst natürlich durch die kleinen Zwischensequenzen und so weiter, kriegst du auch eine Story mit. Und die hat mich bei StarCraft immer super begeistert. Obwohl wir die Figuren auf dem Spielfeld, wenn wir dann drin waren, so weit weg waren, dass man da eigentlich auch keine Beziehung zu aufbauen könnte. Also man kann es meiner Meinung nach schon schaffen, wenn die Figuren gut geschrieben sind und die Story dann halt auch halbwegs sinnvoll ist und logisch und nicht so allzu vorherzusehen. Wenn man sich überlegt, die erste StarCraft-Geschichte, die war schon für damalige Zeiten echt auch richtig gut, ne? Also das war klar, viele Klischees drin, aber durchaus trotzdem irgendwo gab es Twists and Turns, die man so nicht unbedingt erwartet hätte. Und das kann man mit solchen Sachen wie Shadow Tactics bestimmt auch machen. Also
Ja, man
vielleicht,
kann.
vielleicht kann man ja da auch noch mal ein bisschen was schrauben
Ja,
für den
man muss jetzt aber
Nachfolger.
dazu sagen, dass, also wenn du jetzt bei Blizzard bist, zum Beispiel, nehmen wir mal auch Warcraft 3. Ja. Das war ja auch so ein Spiel, da gab es ja diesen DLC, also das hieß früher noch nicht so, das hieß früher Add-on, ja. Wo du nur mit diesem Ork losgezogen bist und so weiter, ja. Da muss man dazu sagen, das waren damals AAA-Produkte. Ja, also da wurde viel Geld,
Ja, klar, ich
Manpower,
will auch,
alles
ich will,
reingesteckt.
ich.
Und das sind halt so Sachen, die halt, muss man jetzt abwarten, die so ein Studio wie Mimimi gar nicht leisten kann. Und da fand ich jetzt gut, dass sie gar nicht versucht haben, irgendwie so cheesy Cinematics da reinzubauen.
Es
Diese
geht ja gar nicht um die
ganze.
Cinematics nur. Es geht ja wirklich darum, dass du dich einfach mit den Figuren identifizieren kannst. Und ich will doch auch gar nicht, ich erwarte auch nicht, dass ein Indie-Studio das auf einem gleichen Level wie jetzt Blizzard schafft. Ich habe das StarCraft-Beispiel jetzt genommen, weil es erstens ein persönliches Beispiel ist, warum ich das, was bei mir, ich als Nicht-Strategie-Fan trotzdem wunderbar funktioniert hat. Und weil es zweitens halt super bekannt ist. Es gibt bestimmt auch einige Indie-Studios da draußen, die das gut hinkriegen. Also ich sag doch nur, das wäre eine
Nein,
Möglichkeit.
ich
Ne?
bin ja überhaupt nicht böse. Es klingt ja so, als.
Nein, 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 nein. Ich fasse das auch gar nicht so auf. Ich wollte nur, weil du gleich gesagt hast, ja, du kannst es nicht vergleichen, weil Riesenproduktion. Das ist mir ja schon bewusst. Das weiß ich ja. Ich meinte ja auch nur um den Aspekt, weil du gemeint hast, die Story ist ein bisschen schwach und ich sage, ja, wenn man da vielleicht für den nächsten Titel noch ein bisschen dann was dran schraubt, auch da könnte man ja dann mehr Geld reinstecken oder Geld, mehr Manpower, was auch immer, Menschenleistung, die man ja jetzt bei dem Grundstock, wie wir schon gesagt haben, ja spart, dann vielleicht nicht irgendwie auf Teufel komm raus, drei, vier neue Features sich ausdenken, sondern vielleicht eine coole Story und coole Charaktere daraus entwickeln. Weißt du, das meinte ich doch eigentlich
Ja,
nur. Dass es
das wäre eine
möglich ist.
Möglichkeit auf
Dass es
jeden Fall.
möglich ist, auch bei Strategiespielen interessante Charaktere, die man irgendwie ins Herz schließt, einzubinden. Naja, mal
Ja.
gucken.
Ja, mal gucken, mal gucken. Also halten wir kurz fest. Shadow Tactics, Blades of the Shogun, sollte jeder gespielt haben, der so ein bisschen Interesse hat an Echtzeittaktik, der die Geduld aufbringt und der auch mal nichts gegen Frust hat. In einem Spiel. Sehr empfehlenswert. Wir sind am Ende unseres schönen neuen Polyverse Polycasts. Wir interessieren uns natürlich, was haltet ihr von den ganzen, was haltet ihr von Star Trek Discovery? Ist das eine Serie, die das bisschen zum Erlahmen gebrachte Star Trek-Universum wieder in die Gänge bringen kann. Was haltet ihr von dem deutschen Computerspielepreis, von den Änderungen, die da sind? Waren die sinnvoll oder sind wir einfach zu kritisch gewesen, indem wir gesagt haben, das wurde bisher ein bisschen dilettantisch gehandhabt? Was haltet ihr von Shadow Tactics? Ist das ein Genre, Echtzeittaktik, die verdient wieder da ist? Oder sollten wir die doch bei diesem einen Versuch lassen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Ich danke der Lara.
Ja, klar, immer.
Ja. Und wir hören uns wieder bei einem neuen spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Polycast.